manchmal wie ein Blatt im Sturm. Lehre mich deinen Weg, dass ich deinen Willen tue. Ungeteilt schenk mir ein ungeteiltes Herz, das auf Jesus schaut.
Stell das ein bisschen rüber, müsst euch einfach nachher wiederholen. Einen guten Abend wünsche ich euch allen. Na, jetzt. Nee, zurück. Egal, ich sehe das da nicht, deswegen war ich verwirrt. Rogate, so heißt der Sonntag heute. Also die Kirche hat ja die Sonntage benannt und Rogate heißt der Sonntag heute. Und das ist ein Begriff, der kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie betet. Ein Imperativ, eine Aufforderung an uns als Christen, die sich auch im Predigttext für den heutigen Gottesdienst widerspiegelt, also den ich mitgebracht habe. Und den finden wir im 1. Timotheusbrief in Kapitel 2. Und da schreibt da schreibt Paulus an seinen Schüler und Zögling Timotheus Folgendes. Und ich glaube, ihr seht hier Lutherbibel 2012 und ich lese 2016 oder so. Also für alle, die verwirrt sind. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat als Lösegeld für alle. Wir sind also herausgefordert zu beten. Gebet, es ist ein Thema, das sich durch die gesamte Heilige Schrift zieht. Es sind Momente des Gesprächs, des Austauschs, auch des Ringens zwischen Menschen und dem allmächtigen Gott. Und es sind diese Momente, in denen wir Gott besonders nahe kommen. Ein Beispiel aus dem Alten Testament ist die Geschichte von Hiob. Der verliert auf einen Schlag alles. Alles, was uns Menschen damals wie heute wichtig sein kann. Er verliert sein gesamtes Vermögen, Alle seine Kinder kommen in einem tragischen Unfall ums Leben und schließlich wird er auch noch unheilbar krank. Und für seine Frau ist die Sache glasklar. Der Glaube Hiobs an eine Macht, die steuernd und regulierend eingreift und so für Gerechtigkeit sorgt, kurz sein Glaube an Gott, hat sich als nicht tragfähig erwiesen. Und deshalb rät sie ihm, Hiob 2, Vers 9, hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit, fluche Gott und stirb. Aber für Hiob ist sein Glaube nicht einfach nur ein frommes Verhalten, sondern eine Beziehung zu einem ganz persönlichen Gegenüber. Und so legt er seine ganze Verzweiflung, seine Trauer, seinen Ärger, seine Wut und auch seinen Zweifel vor Gott hin. Und er fordert sogar, dass sich dieser allmächtige Gott für das Unglück rechtfertigen soll, das Hiob ereilt hat. Und Gott tut genau das. Er antwortet Hiob. Und wir können diese sehr eindrückliche Szene im Hiob-Buch in Kapitel 38 oder ab Kapitel 38 nachlesen. Also falls ihr heute Abend noch irgendwie eine Bettlektüre sucht, also sehr ans Herz zu legen, ab Kapitel 38 des Buch Hiob. Aber mich persönlich hat daran, an dieser Antwort Gottes, schon immer ein Detail irritiert oder gestört. Denn obwohl Gott spricht, erhält Hiob keine endgültige Antwort auf seine Fragen. Es gibt keine Antwort auf die große Frage des Warum. Und es ist bis heute so. Auf viele Fragen des Lebens und auf das Leiden der Welt gibt es letztlich keine zufriedenstellende Antwort. Und manches wird ein Geheimnis bleiben, also zumindest in diesem Leben. Und trotzdem erfahren wir etwas Wesentliches. Gott ist ein Gott, der uns hört. Letztes Jahr lautete die Jahreslosung ganz passend dazu, wer weiß es noch? Du bist ein Gott, der mich sieht. Oder? War doch letztes Jahr die Jahreslosung, ne? Also Gott ist ein Gott, der uns sieht und hört, der an uns, an dir und an mir Interesse hat. Nicht nur abstrakt, sondern an der gesamten Bandbreite unserer menschlichen Emotionen. Gott lässt es zu, wenn wir zweifeln, wenn wir hadern oder wenn wir ihm sogar Vorwürfe machen. Und er antwortet. Nicht immer so wie erwartet, nicht immer so offensichtlich wie beim Hiob und nicht immer mit einer Antwort, die unsere Fragen beantwortet, aber mit seiner Gegenwart. Und es hat Hiob schließlich diesen Frieden gegeben, nachdem er so lange gesucht hat. Und das noch vor die Geschichte mit so einer Art Happy End abschließt. Das ist ja kein richtiges Happy End. Weiß nicht, wie ihr das seht. Und auch in unserem Leben gibt es nicht immer ein Happy End. Aber die Botschaft bleibt. Wir sind aufgefordert, gerade in den schwierigen Zeiten unseres Lebens an unserem Glauben festzuhalten und seine, also Gottes Gegenwart im Gebet zu suchen. Den Text für die heutige Predigt finden wir allerdings nicht bei Hiob, sondern wie bereits erwähnt im Timotheusbrief. Da fordert Paulus die Gemeinde zum anhaltenden Gebet auf. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung. Vers 1. Teil 1, die Bitte. Verschiedene Arten des Gebets zählt Paulus auf. Das Bittgebet steht gleich am Anfang und ist vielleicht die naheliegendste und verbreitetste Form des Gebets. Oder? Wer kennt es nicht? Unser Alltag wird durch unerwartete und vor allem unliebsame Situationen unterbrochen und dann hilft nur noch ein Stoßgebet. Lieber Gott, bitte mach, dass meine Bewerbung auf die neue Stelle berücksichtigt wird. Oder lieber Gott, sei bei mir in der Prüfung heute. Beten vielleicht die Schüler vor allem. Lieber Gott, bitte lass die Diagnose nicht Krebs sein. Lieber Gott, bitte mach, dass es keine Wurzelbehandlung sein muss. Was auch immer, ja, ihr kennt diese Stoßgebete. Egal ob Christ oder Atheist, egal ob evangelisch oder katholisch, ob jung oder alt, diese Form des Gebets kennen wir alle, das Bittgebet. In seiner kürzesten Form als Stoßgebet einfach in der Situation oder ganz ausführlich als Bitte im Persönlichen 1:1 mit unserem Retter und Erlöser. Und die Ausgangsüberlegung, die hinter dieser Form des Gebets steht, ist dabei sehr naheliegend. Erstens, Gott hört uns. Davon ist auch der Hiob ausgegangen. Jetzt passt's. Gott hört uns. Das ist unsere christliche Grundüberzeugung, dass da jemand ist, der uns hört. Dass es ein persönliches Gegenüber in unserem Leben gibt. Jemand, der die ganze Welt in seiner Hand hält und sich gleichzeitig aber ganz direkt für uns und für unseren Alltag interessiert. Ganz anders als beispielsweise in der buddhistischen Meditation, in der ich mich ganz auf mich konzentriere und mich in mir selber versenke, ist das christliche Gebet etwas, das sich nach außen an einen direkten Ansprechpartner richtet. Und wir sind überzeugt, dass dieser Ansprechpartner uns nicht nur neutral gegenübersteht, sondern dass er uns liebt. Punkt 2, Gott liebt uns. Gott steht uns von Anfang an wohlwollend gegenüber. Ihm müssen wir nichts beweisen. Ihm müssen wir keine Opfer bringen. Wir müssen ihm unseren Wert als Geschöpfe nicht beweisen. Ich meine, wie könnten wir das auch? Wir müssen uns sein Wohlwollen auch nicht durch das Einhalten von Geboten oder Werten oder einer überragenden ethischen Einstellung irgendwie erkaufen. Nein, vielmehr ist es genau umgekehrt. Im Evangelium nach Johannes heißt es in Kapitel 3, denn Gott hat die Welt und damit uns so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und das ist die größte Liebe, die überhaupt möglich ist. Jesus selber sagt dazu ein paar Kapitel weiter in Johannes 15, Vers 13, die größte Liebe beweist derjenige, der sein Leben für seine Freunde hingibt. Das ist also unsere Grundüberzeugung als Christen. Wir glauben an einen Gott, der uns hört, an einen Gott, der uns liebt und an einen Gott, der handeln kann. Punkt 3, der handeln kann. Wir glauben, dass Gott die ganze Welt erschaffen hat und bis heute erhält. Ihm ist nichts unmöglich und er hält auch dein und mein Leben in seiner Hand. Das bedeutet, egal wie groß oder klein mein Anliegen auch scheinen mag, ich darf es formulieren. Ich darf das benennen. Ich darf es ihm bringen. In der Gewissheit, dass Gott mich hört und mich liebt und die Macht hat, steuernd in unsere Weltgeschichte einzugreifen. Und da ist es egal, ob es um den verlorenen 5-Euro-Schein beim Einkaufen geht oder um die ganz große Weltpolitik. Gott hält alles in seiner Hand. Und trotzdem dennoch bleibt sein Handeln letztlich unverfügbar. Es gibt keine einfache Formel, so nach dem Motto, ja, 15 Vater unser, dann wird eine mittelgroße Bitte erfüllt. Oder eine Spende von 500 Euro für unsere Jugendreferenten, dann schenkt mir der Herr den Bauplatz, den ich schon so lange im Auge habe. Ja. Schön wär's. Aber egal, ob Gott meine Bitte letztlich erfüllt oder nicht, es passiert noch was Zweites, wenn ich mit ihm ins Gespräch gehe. Mein Standpunkt kann sich ändern. Und das ist ein Phänomen, das erfahren wir vielleicht sogar noch ein bisschen mehr bei der zweiten Art von Gebet, der wir in unserem Text begegnen, dem Dankgebet. Dankbarkeit. Dank ist der zweite naheliegende Aspekt des Gebets. Sozusagen die andere Seite der Medaille, reden mit Gott. Während sich das Bittgebet vor allem mit unserem Wunsch nach einem bestimmten Ausgang zukünftiger Ereignisse beschäftigt, geht es beim Dankgebet um Dinge, die bereits in der Vergangenheit liegen. Man könnte auch sagen, es geht um bereits manifestiertes Handeln Gottes in unserem Leben oder auch darüber hinaus. Ich meine, wer sagt, dass Dankbarkeit zwingend mit unserem eigenen Leben zu tun haben muss? Und um dankbar zu sein, betrachten wir die positiven Dinge in unserem Leben. Und in der Betrachtung des Positiven liegt letztlich ein großer Segen verborgen. Dieses sich bewusst machen dessen, was uns an Guten in unserem Leben geschenkt ist, verändert unsere Sichtweise, unseren Standpunkt. Und auch unsere Position, unseren Ausgangspunkt für zukünftiges Handeln. Und ich denke, ich weiß nicht, wie es euch geht, wir übersehen so leicht, was Gott an Gutem und Schönem auch in unser Leben gelegt hat. Und gleichzeitig unterschätzen wir unseren eigenen Einfluss auf diese Dinge. Aber was haben wir denn wirklich schon in der Hand? Welchen Einfluss habe ich auf meine eigene Gesundheit? Sicher, ich kann mich gesund ernähren, ich kann Sport treiben Und trotzdem kann ein kleiner Moment der Unachtsamkeit beim Autofahren, beim Bäume schneiden, beim Kochen, was auch immer, mein ganzes restliches Leben beeinflussen. Und da rede ich ja noch nicht mal von Krankheiten. Welchen Einfluss habe ich auf meine finanzielle Situation? Klar, ich kann fleißig arbeiten, klug investieren und auf meine Ausgaben achten. Aber wer von uns hat schon die Weltwirtschaft, den Aktienkurs oder die Preisentwicklung von Grundnahrungsmitteln in der Hand? Ich jedenfalls nicht. Oder sonst diese vielen Annehmlichkeiten, die wir in Mitteleuropa genießen, hier in Deutschland. Was davon haben wir wirklich in der Hand und was haben wir dafür geleistet? Wir leben ja wie die Könige. Und das meine ich im Ernst. Vieles von dem, was wir für selbstverständlich erachten, konnten sich über Jahrtausende nur die Reichsten der Reichen leisten, wenn überhaupt. Und so manches ist in vielen Gegenden der Welt bis heute keine Selbstverständlichkeit. Warmes, keimfreies Wasser direkt aus der Leitung. Was ein Luxus, wenn ihr heute schon geduscht habt. Ich hoffe, ihr habt es in vollen Zügen genossen. Licht auf Knopfdruck. Wäsche nicht unten am Dorfbrunnen waschen zu müssen. Denkt dran, wenn ihr das nächste Mal eure Waschmaschine einschaltet. Eine Wohnung, in der alle Räume geheizt werden oder zumindest geheizt werden können, je nachdem wie schwäbisch ihr seid, ne? Eine hervorragende medizinische Versorgung, klar, trotz Wartezeiten. Diese Infrastruktur, die wir in Deutschland haben und so vieles mehr. So vieles, für das wir dankbar sein können. Und diese Einstellung ist so wichtig für uns, dass das Kirchenjahr einen Sonntag ganz unter dieses Motto stellt. Das Erntedankfest. Ein Tag im Jahr, der ganz diesem einen Aspekt unseres geistlichen Lebens gewidmet ist, der Dankbarkeit. Zuallererst natürlich für den Ertrag der Ernte, aber auch drüber raus. Ganz im Sinne von Psalm 136, der sich vollständig diesem Thema der Dankbarkeit widmet und dessen erster Vers, den kennen viele von euch, oder? Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Das war bei uns immer so ein Tischgebet. Aber ich denke, wir sollten uns nicht nur an einem Tag im Jahr mit dem beschäftigen, für das wir Gott danken können. Vielmehr sollte das zu einer grundsätzlichen Einstellung unseres Lebens werden. Denn Dankbarkeit gibt uns eine neue Perspektive auf unser eigenes Leben und auf das, was uns umgibt. Und das ist wissenschaftlich sogar belegt. Wird unter anderem in der Psychotherapie, in der Beratungsliteratur und so weiter empfohlen. Es gibt verschiedene Personen, denen man folgendes Zitat zuschreiben kann. Ich finde es aber trotzdem interessant. Es sind nicht die Glücklichen, die dankbar sind. Es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Komplexer Satz, gell? Also ich finde den schwer nachzuvollziehen. Es sind nicht die Glücklichen, die dankbar sind, sondern es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Und noch einen dritten Aspekt des Gebets führt Paulus in unserem Predigttext ein. Die Fürbitte. Teil 3, Fürbitte. Während sich Bitte und auch Dank überwiegend auf uns selber, also auf unser Leben oder auf unsere äußeren Umstände beziehen, richtet sich das Thema Fürbitte meist stärker nach außen. Und an der Stelle wird Paulus nun auch noch mal eine Spur konkreter. Es geht ihm konkret um Menschen in Macht- und Verantwortungspositionen. Luther übersetzt, dass wir beten sollen für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit. Jetzt haben wir in Deutschland einen Mangel an Königen, deswegen übersetzt die neue evangelistische Übersetzung beispielsweise an der Stelle besonders für die Regierenden und alle, die Macht haben. Und mir fällt auf, dass der Paulus diese Aufforderung an dieser Stelle nicht davon abhängig macht, ob wir mit der Politik dieser erwähnten Obrigkeit einverstanden sind oder nicht. Und das in der Situation, in der die Christen noch mal ganz anders drangsalierten verfolgt waren als heute. Ich meine, von unserem Verständnis von Demokratie war das Römische Reich damals weit entfernt. Und auch Begriffe wie soziale Marktwirtschaft, Sozialstaat, Menschenrechte, Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit und Ähnliches waren damals noch weitestgehend unbekannt. Es geht in Paulus also nicht um unser politisches Einverständnis zu einzelnen Entscheidungen, sondern um unsere grundsätzliche Haltung zum Staat. Denn jede Staatsform ist besser als keine Staatsform, also Anarchie. Und wer das anders sieht, dem sei ein Besuch in Somalia, dem Jemen oder dem Südsudan nahegelegt, wo die staatliche Struktur fast komplett zusammengebrochen ist. Grundsätzlich sind wir also dazu aufgefordert, für die Person vor Gott einzustehen, die insbesondere in unserem Umfeld Macht und Einfluss in den Händen halten. Und zunächst mal unabhängig davon, was wir von denen halten oder von einzelnen Entscheidungen oder sogar von der Struktur als Ganzem halten. Und das wiederum beeinflusst unsere Einstellung, möglicherweise sogar am deutlichsten. Denn hier sind wir herausgefordert, uns in die Situation des Gegenübers hineinzuversetzen. Anstatt also miteinander zu streiten oder gegeneinander zu argumentieren, sind wir als Christen zuallererst mal dazu aufgefordert, für den anderen oder die andere zu beten. Ihr oder ihm in Liebe und Güte zu begegnen. Und das führt eben nicht selten zu einer veränderten Einstellung. Da kann es durchaus vorkommen, dass wir unter Umständen plötzlich Verständnis für manche Situationen, für manche Entscheidungen entwickeln. Oder wenn wir das nicht tun, eh schon im Gebet sind und unsere Sorgen und Ängste, unseren Frust, unseren Ärger über manche Entscheidungen direkt vor Gott ablegen können. Und ihm vertrauen können, dass er auch diese Situation oder jene Entscheidung inklusive aller Konsequenzen in seiner starken, allmächtigen und vor allem liebevollen Hand hält. Denn davon gehen wir ja auch aus als Christen, oder? Dass Gott unser Gebet hört, dass er uns unendlich liebt und dass er die Geschicke dieser Welt in seiner Hand hält. Auch das, was sich in unserer Gesellschaft, in unseren Gemeinden oder in unserer Politik derzeit alles bewegt. Und gerade in so unruhigen Zeiten wie im Moment ist es meiner Meinung nach fundamental wichtig, dass wir füreinander beten. Das Gebet füreinander ist aus meiner Sicht ein ganz entscheidender Pfeiler unseres demokratischen Systems. Und im Moment meine ich persönlich meine das, ich denke aber, es geht vielen so, eine zunehmende Spaltung der Gesellschaft wahrzunehmen. Angriffe auf unsere Demokratie von außen wie auch von innen, sowie eine immer stärkere Polarisierung durch Meinungsverschiedenheiten und Populismus treiben uns als Gesellschaft immer stärker auseinander. Und da gibt es viele Themen, die das verursachen, sei es der Ukraine-Konflikt, der Konflikt zwischen Israel und Palästina, die Klimakrise, die Bauernproteste, was auch immer. Doch in all dem sind wir aufgefordert, für unsere Entscheidungsträger zu beten. Und es wird unsere Einstellung verändern. Denn wenn ich für die Regierung bete, kann ich anschließend kaum einen grünen Galgen auf meinem Feld aufstellen. Oder wenn ich für Entscheidungsträger bete und vor Gott für sie einstehe, dann kann ich doch im Anschluss kaum hinsitzen und Hasskommentare über Politiker im Internet schreiben. Paulus schreibt schließlich: So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland. Ruhe und Frieden in einer Gesellschaft sind also Geschenke Gottes. Und ich denke, dass es vor allem denjenigen von euch schmerzlich bewusst, die den letzten Krieg in diesem Land noch selber miterleben mussten. Ruhe und Frieden also, nicht nur als Selbstzweck, auch nicht als Rechtfertigung für schlechte Politik, sondern für ein einziges Ziel. Vers 4. Damit alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat als Lösegeld für alle. Amen. Ich möchte noch beten und ich lade euch ein, dazu aufzustehen und wir schließen dann gemeinsam mit dem Vater unser ab. Herr Jesus, vielen Dank, dass du uns zusammengeführt hast. Danke, dass wir hier Gemeinschaft haben dürfen. Danke, dass wir in Freiheit dich anbeten dürfen, dass wir hier Gottesdienst feiern können, heute auch das Abendmahl feiern können. Ja, leg du deinen Segen auf uns und ich möchte dich auch bitten für jeden, der Verantwortung hat, der Einfluss hat, der Macht hat, für jeden Politiker und für jeden, der irgendwo an einer anderen Stelle Macht und Einfluss ausübt und für jede. Herr Jesus, führ du diese Menschen. Mach, dass ganz viele sich für dich interessieren, dass sie den Lebensweg mit dir gehen. Möchte ich bitten, dass du Segen schenkst für dieses Land, in dem wir leben dürfen, in dem es uns so gut geht. Herr, ich möchte es alles in deine Hand legen. Und gemeinsam wollen wir beten mit den Worten, die du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Dürft euch gerne nochmal setzen.